irgendwie finde ich das fast schon lustig. Also was wir eigentlich die ganze Zeit so machen und womit wir uns so die ganze Zeit beschäftigen und wie stark uns das auch davon abhält, wirklich anzukommen bei dem, wo wir sind, was wir gerade wirklich tun und an dem Ort, an dem wir uns befinden. Ja, ich hatte gerade einen kleinen Austausch mit einer Freundin und habe so beschrieben, also der Anlass war ein YouTube-Video, wo ein Mensch, der sich viel mit ADHS beschäftigt, beschrieben hat, dass wir eigentlich die ganze Zeit innerlich ja so Dissonanz erleben, also dass wir so ein Gefühl erleben, das wir nicht fühlen wollen, das sich auch nicht gut anfühlt und dass wir deswegen die ganze Zeit damit beschäftigt sind, uns abzulenken. Und das hatte mich sehr ja berührt, oder ich habe gemerkt, ach, das ist ja interessant, das ist bei mir auch so. Also dass ich eigentlich die ganze Zeit wie ein bisschen so am Weglaufen bin vor mir selbst oder vor dem, was tatsächlich da ist bei mir, und dass dieses Weglaufen andererseits aber auch wie eine kreative Kraft entwickelt. Also das Weglaufen vor mir selbst ist gleichzeitig auch schon wieder ein Motor, der mich antreibt, der dabei hilft, neue Dinge zu erkunden, mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und ja, bei mir ist es vor allem dann, dass ich mir Podcasts anhöre, dass ich mir ja Gespräche zu bestimmten Themen anhöre. Und das ist eigentlich total paradox, weil natürlich auf diesem Weg bin ich ja dann zum Beispiel eben auch zu diesem Podcast gekommen überhaupt erst. Also das Weglaufen vor mir selbst, irgendwie auf eine komische Weise, manchmal führt es dann auch zu einem Hinfinden zu mir selbst. Also ja, dass ich auf diesem Wege dann Dinge zu verstehen beginne und doch zu mir finde. In dem Gespräch war es aber so, dass, also mit der Freundin war es aber so, dass sie das nochmal ein bisschen anders beschrieben hat. Sie meinte dann, es ist so wie eine Angst vor dem Ankommen. Und die Dinge, die sie mir dann beschrieben hat, haben sehr stark in mir resoniert. Ich habe gemerkt, ach, das ist ja spannend, wie das bei dir so ist. Ich kenne das halt auch total. Also, und ich möchte jetzt mal versuchen, so meine eigene Färbung von dem oder meine eigene Variante von dieser Angst in dieser heutigen Podcast-Folge zu beschreiben. Und ich wette, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, das auch kennst in irgendeiner Form, vielleicht auch in einer anderen Variante. Aber ja, ich lade dich ein, dich mal innerlich zurückzulehnen und dir das einfach mal anzuhören und mal zu schauen, ist das bei dir vielleicht auch so? Und ich muss da schon wieder so ein bisschen lachen, weil ich glaube, das ist irgendwie wirklich so paradox, weil wir alle irgendwie tausend Dinge machen, nur damit wir nicht irgendwas fühlen oder nicht irgendwo ankommen, wo es aber eigentlich gut wäre. Ja, das Thema Ankommen wird ja so in unserer Kultur häufig auch verwendet im Sinne von sich setteln im Leben, ankommen im Leben, irgendwo einen Ort finden, wo man zu Hause sein möchte. Ganz oft so in so klassischen Familien- oder ja, Beziehungsstrukturen hat es auch was zu tun mit, wir kaufen uns ein Haus, das wird dann häufig genannt ein Häuschen, und ja, dann hat man das Häuschen und dann möchte man noch Kinder und vielleicht einen Hund. Und das wäre so ein Gefühl von Ankommen. Es wird auch so diese Metapher von der sichere Hafen. Ja, man heiratet. Also so im Beziehungskontext wird das ganz häufig verwendet. So dieser Begriff des Ankommens, aber vielleicht auch so im Kontext von Beruf. Da haben wir schon auch heute nach wie vor diese Vorstellung von einem Finden von Berufung oder von, ich finde das, was mein Ding ist im Beruf und womit ich auch gut, wovon ich auch gut leben kann, womit ich genügend Geld verdienen kann und komme da letztlich an, so in diesem Beruf dann. Und ja, also wir haben in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen so diese Art von Metapher des Ankommens. Und dann gibt es aber wie auch nochmal eine andere Ebene. Und ich möchte eigentlich heute eher so diese Ebene beschreiben in der Podcast-Folge. Also die Ebene des Ankommens hier und heute und jetzt und bei dem, was gerade ist und bei dem, was ich gerade tue. Und das wäre, das hat eher so was von, also die Extremvariante davon wäre immer so das Meditieren. Also wenn du meditierst und dich zum Beispiel auf ein Meditationskissen setzt und dann beginnst, deinen Atem zu beobachten und ja, und dann vielleicht mal so, sagen wir, eine halbe Minute es schaffst, wirklich zu fühlen, wie atmet es und dabei zu bleiben und nicht dabei gleich schon wieder gedanklich in, ja, so dieses Monkey Mind, so wird es dann von Meditierenden häufig beschrieben, also die Affen im Kopf, die herumspringen in den Bäumen und herumschreien und dann eigentlich schon wieder ablenken davon, dass du ja eigentlich deinen Atem beobachten möchtest. Und ich meine, Ankommen jetzt wirklich eher so in diesem meditativen Sinne, also so wirklich hier sein, wirklich bei dem sein, was du gerade tust. Und ja, das hat auch was zu tun, ja, mit einem achtsamen Arbeiten, mit einem achtsamen Sein, auch mitten im Leben. Also ja, ich bin jetzt sozusagen, ich finde es gut, meditieren zu üben. Also natürlich, meditieren ist toll, auch Yoga und so weiter. Aber das sind alles Praktiken, die wir natürlich nicht, es sei denn, wir sind Lehrerinnen und Lehrer, die das anderen beibringen, dann können wir das auch ja zum Lebensinhalt machen. Aber normalerweise ist es so, dass wir das nicht ständig tun. Also wir meditieren ja nicht den ganzen Tag und das heißt, was mich vor allem auch interessiert, ist so eine Frage von ja, Ankommen immer wieder in dem, was ich tue und dabei nicht allzu weit in so eine innere Entfremdung kommen. Und da ist es eben so, da gibt es auch eine Angst. Also es gibt eine Angst, die systematisch verhindert, dass diese innere Verbindung stattfindet. Du kannst dich mal fragen, woher kennst du das vielleicht? So diese Angst davor, wirklich im Körper anzukommen, wirklich in der Gegenwart anzukommen. Und ist vielleicht Angst so auch das richtige Wort? Also überprüf das mal bei dir. Kennst du das? Und vielleicht kannst du es auch jetzt so ein bisschen fühlen. Also wenn ich jetzt so ein bisschen langsamer zu sprechen beginne, dann mache ich das ja auch. Also ich lade dich ein, jetzt anzukommen bei dir und fühl doch auch mal körperlich, wie ist es gerade in deinem Körper? Also wie fühlt es sich da gerade an? Was nimmst du da wahr? Also vielleicht ja, gibt es so Verspannungen oder meistens nehmen wir als erstes immer so die unangenehmen Dinge wahr. Wenn ich das selber mache, dann merke ich, na, ich bin nicht so ganz gesund gerade. Bisschen erkältet. Ja, und es ist so wie Gliederschmerzen. Und genau, das kommt bei mir und schau auch mal bei dir. Was kommt bei dir, wenn du so reinfühlst? Vielleicht eher Unangenehmes, aber vielleicht auch ein angenehmes Empfinden. Und während du das machst, beobachte vielleicht auch mal so, gibt es sowas wie so eine kleine Hürde oder gab es da sowas wie eine kleine Hürde? Ist dir das jetzt leicht gefallen oder fällt dir das gerade leicht? Oder ist es eher schwierig? Und es kann sein, dass die Hürde auch ist, dass ich immer weiter rede und so reinplappere. Und falls das die Hürde sein sollte, dann drück einfach mal auf Pause und nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst. Und ja, ohne dass ich da weiter spreche oder du meiner Stimme folgen musst, und beobachte das nochmal genauer auch. Gibt es da sowas wie eine Hemmung oder eine Hürde, wirklich hinzufühlen, oder fällt dir das leicht? Eine der Ängste könnte beispielsweise sein, oder etwas, was so diese Hürde erzeugt, könnte sein, so die Angst davor, dass das Leben ohne dich passiert. Also vielleicht so, das Leben zieht an dir vorbei, du sitzt hier und fühlst so herum in deinem Körper, und dabei gibt's ja die ganze Zeit so total interessante, spannende, lebendige, schöne Dinge, die du stattdessen machen könntest. Und ja, das ist so eine ganz typische Variante beispielsweise der Angst vor dem Ankommen, die ich selbst auch gut kenne. So diese Fülle von Dingen, die ich da halt nicht mache in der Zeit. Und ja, wenn ich da genauer reingehe, dann merke ich bei mir, das ist wie auch so eine Rastlosigkeit. Es hat auch sowas von Hunger. Also ein rastloser Hunger, der immer mehr will. Und ich denke dann immer, oder das, also ich denke das nicht wirklich so im Sinne eines inneren Sprechakts, der in meinem Kopf stattfindet, aber da ist ein Gefühl. Und wenn dieses Gefühl sprechen könnte, dann würde das sagen, es ist nicht genug, es ist nicht, ja, ich brauche da noch mehr. Und diese Stimme, die haben ganz viele von uns. Also ein Autor, der sich sehr lange damit beschäftigt hat, war Erich Fromm. Und Erich Fromm hat das mal so beschrieben als der innere Säugling, der nach der Flasche schreit. Und ja, das hat viel zu tun mit Konsum und mit der Konsumgesellschaft. Und die moderne Variante davon ist so Fast Fashion beispielsweise. Also wenn Firmen, also Kleidungsfirmen, billig Kleidung herstellen lassen in ja, Billiglohnländern und dann im Grunde genommen jede Woche eine neue Kollektion auf den Markt werfen. Und das ist was, was diesen inneren Säugling letztlich so kurzfristig befriedigt. Also ich brauche mehr, ich will mehr, und ja, und dann kriege ich das auch. Also es gibt dann auch quasi in der westlichen Kultur, zumindest für reiche Menschen, die sich das leisten können, immer auch ein Angebot, dieses Ankommen nicht geschehen zu lassen. Also das Ankommen im Körper und die Auseinandersetzung mit diesen doch eher unangenehmen Empfindungen, unangenehmen Emotionen, ja, diese Bedürftigkeit, das ist was, was wir nicht, ja, nicht gut aushalten können, das wirklich zu fühlen. Und ja, von dem her gibt es dann ganz viele Angebote, die uns dabei helfen, quasi dieses Loch, dieses innere Loch zu füllen. Eine andere Variante ist natürlich auch sowas wie Netflix schauen oder YouTube-Videos schauen und ja, konsumieren als Medienkonsum. Kenne ich natürlich auch total gut von mir. Also Fast Fashion kenne ich jetzt nicht, mache ich nicht. Aber ja, meine typische Variante von Konsum ist, dass es mir doch sehr schwer fällt, einerseits aus Neugier und aus echtem Interesse und einem echten Lernbedürfnis zu schauen, und andererseits aber das, also zu merken, wenn das dann so rüber switcht, dass ich eigentlich gar nicht mehr wirklich intrinsisch irgendwas lernen möchte oder irgendwie ja eben präsent und wach dabei bin, sondern das eher so als zur Ablenkung oder zur Berieselung oder dann halt noch mehr schaue von etwas, obwohl ich es eigentlich schon verstanden habe, worum es geht. Und ja, das ist wie so ein fließender Übergang bei mir. Und dann schaue ich halt weiter und weiter und weiter und bin aber eigentlich dann schon in so einem mich vor mir selbst ablenkenden Konsum. Modus drinnen. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Gedanken, den ich auch extrem wichtig finde. Also so diese Angst vor dem Ankommen, die ist nichts Erdachtes. Also die Frage ist dann für mich, wo genau sitzt die denn? Also wer hat da eigentlich Angst? Und manchmal ist es so, dass das gar nicht unbedingt ein Mensch ist, der hier Angst empfindet, sondern eigentlich eher sowas wie eine systemische Angst spürbar wird. Also dafür muss ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Also in meinen Modellen ist es ja so, dass ich durchaus davon ausgehe, dass Systeme auch eigenständige Akteure sind. Also ein System ist quasi ein Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsam etwas tun. Ein System kann eine Familie sein oder eine Firma oder ein Freundeskreis, eine Freundesgruppe. Und diese Systeme, die bekommen irgendwann so wie eine Eigendynamik. Und diese Eigendynamik kann man sich vorstellen wie eine Puppenspielerin, die über allem steht und die einzelnen Personen, die einzelnen Menschen wie auch so mit steuert. Also da gehen so Fäden quasi von der Puppenspielerin herunter zu den einzelnen Menschen und ja, die machen dann bestimmte Dinge, nicht nur aus eigenem Willen, nicht nur aus ihrer eigenen subjektiven inneren Logik heraus, sondern auch sie machen die auch deswegen, weil das System das so will, weil die Eigendynamik, die in dieser Gruppe oder in dieser Firma herrscht, mehr Kraft hat, mehr Bestimmungsmacht hat darüber, was wir tun, als ich als Individuum habe. Und ja, auch so ein System kann quasi Angst bekommen. Und wenn du natürlich jetzt so dich entscheidest, beispielsweise eine achtsame Lebensführung zu etablieren in deinem Leben und immer wieder meditierst, dann kann es durchaus sein, dass du mit dieser Systemangst konfrontiert wirst, weil natürlich ist es so, dass ja das System dadurch wirklich gefährdet wird. Also die Eigendynamik, die ja gerne weiterlaufen möchte, so wie sie halt läuft, die wird durch Achtsamkeit systematisch wirklich gefährdet. Also das muss ich so sagen. Du bist, indem du meditierst, du bist, indem du achtsam bist, eine echte, nicht zu unterschätzende Gefahr für das Funktionieren des Systems. Und das kann ich gar nicht hoch genug betonen. Ein Spruch, der so bei den 68ern manchmal verwendet wurde, war: Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Und das ist genauso dieser Punkt. Also wenn du, vor allem dann, wenn du in Systemen unterwegs bist, die durchaus von ja so einer gewissen ja kämpferischen, aggressiven Grundstimmung durchdrungen sind. Ja, zum Beispiel eben in Arbeitskontexten ist es ganz häufig so, dass wir eigentlich ständig so im Fight-or-Flight-Modus sind und dann aber eher kämpfen. Also nicht flüchten, sondern eher kämpfen. Und ja, die Grundemotion, die wir dann haben, wäre Aggressivität. Und wenn die Aggressivität zu stark wird, dann wird daraus so ein Erleben von Stress. Und in ganz vielen, beispielsweise beruflichen Kontexten, ist es ja so, dass wir eigentlich so mit so einem ganz subtilen, latenten Stressgefühl durch den Arbeitstag durchgetragen werden. Also dass ja diese Grundaggression, also der Fight-Modus, ist der uns so durch den Tag trägt, vor allem so in der Businesswelt. Kämpfen wir eigentlich ununterbrochen. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest das einfach nicht mehr tun. Du würdest einfach runterschalten und würdest den Fight-Modus verlassen und so in der Polyvagal-Theorie, das ist so eine neurologische Theorie, würde das bedeuten, dass quasi dein sympathisches Nervensystem nicht mehr aktiviert ist, was übrigens auch wahrscheinlich eher schwierig ist, umzusetzen, je nach Umgebung. Ich denke jetzt so an Elektronikmärkte oder so, wo alles glitzert und blinkt und dann auch noch Musik läuft und die Leute kommen Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre da Verkäufer und die Leute kommen dann einfach unkontrolliert, ich kann das nicht bestimmen, wann ich angesprochen werde. Und ja, in dieser blinkenden Glitzerumgebung ist es wahrscheinlich eh schon mal schwierig, das sympathische Nervensystem herunterzufahren und das parasympathische Nervensystem und so vor allem den einen Teil des Vagusnervs, also dieses andere Nervensystem, das wir im Körper haben, das eher für Entspannung sorgt, also das zu aktivieren, das hängt natürlich auch direkt vom Kontext ab. Wenn du jetzt Psychotherapeut bist beispielsweise und in deinem Praxiszimmer sitzt und da sind Pflanzen und das Licht fällt herein und du kannst das alles selbst einrichten. Und wenn du dort mit Stressreaktionen beispielsweise bei deinen KlientInnen konfrontiert bist, dann kannst du das natürlich viel leichter bei dir selbst regulieren, weil du die Umgebung selbst auch leichter regulieren kannst. Aber das Ding ist eben, stell dir vor, du machst das einfach und das System braucht aber eigentlich, dass du kämpfst. Also, ja, die Verkäuferin im Mediamarkt, die muss kämpfen. Also, da muss so eine aggressive Grundstimmung, die ist wichtig dafür, um Sachen zu verkaufen. Also, das System, manche Systeme sind eben so gestrickt, dass sie nur dann funktionieren, wenn wir kämpfen. Und ja, stell dir vor, du würdest das da machen. In so einem Kontext würdest du aufhören zu kämpfen und würdest ankommen im Moment. Das ist eine Riesengefahr für das System. Dann würde die Systemlogik so nicht mehr funktionieren. Und da würde wirklich was zusammenbrechen. Dann würden die Absatzzahlen vielleicht zusammenbrechen. Und das ist wirklich eine echte Gefahr. Ja, von dem her, nimm diese Ängste ernst. Also übergeh die nicht und es ist auch nichts nur rein Psychologisches. Es ist nichts, was nur jetzt du mit dir selbst ausmachst, sondern es ist auch eine gesellschaftliche Frage und es ist am Ende auch eine politische Frage, ob wir uns systemische oder gesellschaftliche Strukturen bauen, die uns gut tun, also die uns dabei helfen, dass wir mit uns selbst in innerlicher Verbindung sein dürfen und können und auch dauerhaft, dass das auch dauerhaft möglich ist. Und ja, ich möchte dir jetzt mal so ein bisschen Raum geben, um darüber ja nachzusinieren, wie ist denn das eigentlich in deinem Leben? Also in welchen Systemen bist du normalerweise so unterwegs und wo kannst du das? Also wo könntest du mehr ankommen bei dir und in der Gegenwart und in dem, was du tust? Und wo gefährdest du wirklich ein Fortbestehen einer Dynamik oder eines Funktionierens, sodass du eigentlich vom System systematisch daran gehindert wirst, bei dir selbst anzukommen? Also die Frage heißt, wo geht es leicht und wo geht es quasi aus einer systemischen Sicht, weil es eben diesen Puppenspieler oder diese Puppenspielerin gibt, die dich gerne im Kämpfen halten möchte. Also und wo geht es eben nicht so leicht oder fast gar nicht? Triff mal diese Unterscheidung, du hast jetzt dafür 3 Minuten Zeit. für mich bedeutet Ankommen letztlich auch immer wieder neu die Entscheidung zu treffen, Dinge nicht mehr zu tun. Ankommen kann ich dann, wenn ich aus der Fülle, aus der Überfülle heraustrete und in ja bestimmten einzelnen Dingen die tatsächliche Fülle entdecke, die darin schon liegt, dass es was ganz Simples ist. Also das kann sein, zum Beispiel kochen, es kann sein, diese Podcast-Folgen aufnehmen. Ja, vielleicht merkst du auch, meine Stimme jetzt ist ganz anders und auch meine Sprechweise ist ganz anders als da, wo ich über dieses Stressgefühl und das in den kämpfenden Systemen gesprochen habe. Und die Kunst ist es, das immer wieder zu bemerken, während es geschieht und dabei zu sein und dann Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich mache das jetzt so oder ich entscheide mich für dieses und damit entscheide ich mich aber auch ganz bewusst gegen ganz viel anderes. Und das ist okay. Also das Leben wird nicht aufhören. Die Fülle wird nicht verschwinden, wenn du wenig machst, sondern im Gegenteil, die Fülle wird mehr zu deiner Fülle, sie wird mehr zu dir gehörig, wenn du loslässt. Das ist was, was ich schon ganz oft erlebt habe in meinem Leben, dass wenn wir den Fuß in die Luft setzen, dass wir dann getragen werden. Dann kommt was, was uns trägt, da kommt nicht die Leere und wir fallen in den Abgrund, sondern Ankommen heißt, dann werden wir wirklich getragen. Also wir dürfen aussteigen aus diesem sirrenden, schwirrenden, ängstlichen, besorgten Modus, der eigentlich ankommen möchte, aber gerade deswegen, weil er so besorgt ist, nie ankommen kann. Es gibt immer nur eine kleine nächste Situation, wo wir ankommen können und das ist einfach die nächste Tätigkeit, die wir vollführen. Also wenn du jetzt nicht gerade meditierst als nächstes, sondern irgendwas tust, dann probier doch mal einfach wahrzunehmen, wie du es tust und dann, das ist schon alles, mehr ist es nicht, das alleine reicht schon.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden, wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.